Hallo, hier ist Sven Preger, Host von Machtspiel, und ich würde euch sehr gerne einladen. Wir sind nämlich am 3. Juli zum ersten Mal live bei euch unterwegs mit einem Gast, und zwar in Essen im Ruhrgebiet. Die Infos dazu haben wir für euch in den Shownotes, und jetzt geht es mit der normalen Folge los. Und heute kümmern wir uns um die Politik, die Kanzler Friedrich Merz am liebsten macht.
Only strength brings peace.
Ohne Wenn und Aber an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer.
Stärke und Verlässlichkeit nach innen und nach außen.
Gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht.
Strategiefähigkeit heißt für mich, dass wir von einer schlafenden Mittelmacht zu einer führenden Mittelmacht werden.
Das ist Machtspiel, der Politikpodcast von NZZ und Brost Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Und diese Woche schauen wir auf den deutschen Schlingerkurs in der Außenpolitik. Ich bin Sven Preger und sage, Friedrich Merz würde gerne bei den Großen mitspielen, ist aber international ein ganz kleines Licht.
Ich bin Beatrice Achterberg und ich finde, Merz macht international eine gute Figur, aber innenpolitisch bleibt gerade einiges auf der Strecke.
Hallo Bea.
Hallo Sven.
Du bist zum ersten Mal mit dabei in Machtspiel. Du bist Redakteurin, je nachdem, ob man es auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch ausspricht, in Berlin, gerade in Zürich. Und du beobachtest für uns die CDU und da werden wir heute ja auch intensiv drauf schauen.
Das ist genau richtig.
Es ist sehr viel los in der Welt. Also die USA treten in den Krieg gegen den Iran ein. Trump verkündet eine, wir würden wahrscheinlich sagen, sehr fragile Waffenruhe. Jetzt war erst G7-Gipfel, jetzt ist NATO-Gipfel. Und mittendrin ist so ein bisschen auch, jetzt hätte ich fast gesagt unser, ich sag mal, ist mittendrin ist auch.
Du hast ihn schon vereinnahmt.
Ich habe ihn schon, er ist unser Kanzler. Also ist mittendrin ist der deutsche Kanzler Friedrich Merz und er hat es gerade so gesagt, auf dem Weg von der schlafenden zur führenden Mittelmacht. Ich glaube, was er eigentlich sagen will, ist, dass Deutschland eine führende Rolle in Europa wieder einnehmen will, nachdem sie das nicht gemacht haben. Wenn man sich dieses Ziel von ihm mal anguckt, wie weit ist er da? Du als CDU-Beobachterin, wie viel Strecke, Weg hat er von schlafend bis erwacht schon getan?
Ich würde sagen, da hat er schon einige Schritte genommen und Friedrich Merz ist jetzt eigentlich in seinem Element, weil er wollte immer, das hat auch sein Umfeld so angekündigt, er wollte immer ein außenpolitischer Kanzler sein. Sein Generalsekretär Carsten Linnemann hat immer betont, wartet mal ab, bis ihr die internationale Expertise von Friedrich Merz zu Gesicht kriegt.
Man weiß ja nicht, ob es ein Drohung oder Versprechen war, wartet
genau.
Mal ab.
Und man muss aber sagen, die ersten großen Termine, die er wahrgenommen hat, das war alles im Ausland. Er hat sehr früh sich mit Macron und Starmer und allen anderen Regierungschef im Umland sozusagen sich inszeniert und ich würde sagen, er hat da schon seine Rolle gefunden in der außenpolitischen Welt jedenfalls.
Ich werde ja gleich so ein bisschen auch versuchen, mal meine These zu erläutern, dass ich eigentlich glaube, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde so, wie soll ich das sagen, da gehen Anspruch und Wirklichkeit für mich noch so ein bisschen auseinander. Woran machst du es gerade fest? Gibt es so aktuelle Sachen neben vielleicht den Treffen, wo du sagst, ja, guck mal, daran merkt man natürlich trotzdem irgendwie, dass er das ausfüllt?
Ich bin halt ganz froh, dass wir wieder einen Kanzler haben, der Klartext redet. Es gab jetzt sehr viel Kritik an einigen Ausnahmen. Das größte Ding war natürlich die Drecksarbeit. Die kam bei sehr vielen Leuten nicht so gut an.
Nee, nicht so richtig.
Ich fand es aber gut, dass er da sagt, was er denkt. Er hat natürlich das Zitat von der Journalistin im ZDF übernommen. Aber trotzdem, mir hing dieses Scholzen ja total aus dem Hals heraus.
Das Scholzen?
Im Duden würde es jetzt wohl heißen, das ist die Sprechweise vom ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz.
Okay.
Der ein bisschen hermetisch norddeutsch gesprochen hat. Ja, und die zweite Sache war natürlich der Auftritt im Oval Office. Er hat da, glaube ich, einen guten Tag erwischt. Trump war sehr gut drauf. Der hatte seine Big Beautiful Bill gerade so hinter sich gebracht. Hat auch ein paar andere Sachen auf dem Zettel, Ukraine, Russland und so weiter. Also Merz hat da einen entspannten Slot erwischt. Nichtsdestotrotz, man muss es erstmal aus diesem Oval Office unbehelligt wieder Heile herausschaffen. Genau, das haben andere, wir erinnern uns an den Eklat mit Volodymyr Zelensky, nicht geschafft.
Ja, ich habe dir einen Ton nochmal mitgebracht, weil ich finde, und daran will ich eigentlich meinen Punkt nochmal deutlich machen, der mich so ein bisschen stört. Er kommentiert ja auch, also er ist jetzt Friedrich Merz, nicht Donald Trump, er kommentiert ja auch so ein bisschen die großen Ereignisse. Er war jetzt Anfang der Woche beim Bund der Industrie und da hat er Folgendes gesagt.
Es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat, und auch keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat.
Applaus, 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 hast du gut gemacht. Und das zeigt es für mich eigentlich wieder. Das ist so, ich will das nicht überstrapazieren, aber das ist so wirklich der typische Bernd Stromberg. Der Papa, der jetzt mal sagt, ich habe hier die Deutungshoheit, mal jenseits, dass man ja auch die Frage debattieren kann, inwieweit der Angriff Israels auf den Iran wirklich völkerrechtlich okay war. Da steckt diese Frage dahinter, die haben wir letzte Woche mit Guido Steinberg auch erläutert, zu wann darf ein Land einen Präventivschlag ausführen und es ist nach dem Völkerrecht wirklich okay. Macron zum Beispiel hat gesagt, war nicht okay. So, worauf ich aber hier hinaus will ist, Merz holt sich so diese großen Themen, ist der Weltmann auf der Weltbühne und hat da auch eine Deutungshoheit über. Dabei hat er eigentlich überhaupt keine Rolle international dabei zu spielen. Und das ist das, was mich so stört. Da geht für mich einfach eine Riesenschere auseinander.
Ich verstehe, was du meinst, aber der Umkehrschluss wäre ja, dass er zur Weltpolitik gar nichts sagt.
Nein, das wäre es nicht. Dass er anders zur Weltpolitik spricht, wäre die
Dass er scholzt?
Du darfst nicht so in Extremen denken. Nein, aber ich glaube, es gibt so einen Mittelweg zwischen, man kann sich differenziert dazu äußern und nicht diese Bastardtonalität annehmen. Und ich glaube, dann wird es ein bisschen angemessener. Ich finde schon, um ihm auch was zu geben, es ist natürlich konsequent, also in der Art und Weise, wie er jetzt auch auftritt. Also wenn man mal guckt, was hat er in den letzten, jetzt haben wir Ende Juni, wann ist er ins Amt? Anfang Mai?
Es sind noch keine 100 Tage.
Ja, genau, 50, 60 Tage. Also ne, so jetzt mal ganz grob gerechnet gerade. Also er hat sowas schon mal gesagt, wie Bundeswehr soll stärkste Armee in Europa werden. Wenn man sich eine der ersten Regierungserklärungen aus Mitte Mai mal anguckt, sieht man, Deutschland steht an der Seite der Ukraine ohne Wenn und Aber. Es gibt auch da mit Macron zusammen die Forderung, dass Europa, vor allem Deutschland, wieder verteidigungsfähig sein muss. Also worauf ich hinaus will ist, in dieser klaren Ansagementalität steckt schon eine gewisse Logik. Vor allen Dingen auch, das kriegt ihr wahrscheinlich in Berlin auch sehr mit, dass wir jetzt natürlich auch Kanzleramt und Auswärtiges Amt in einer Hand haben, man eigentlich also relativ gute Voraussetzungen hat.
Ist Politik nicht auch, Ziele zu formulieren? Und zwar hochgesteckte Ziele und nicht so, naja, ich hoffe, dass wir in 25 Jahren ein bisschen wehrfähig sind.
Ja, ist es. Aber das ist ja noch, Ziele formulieren ist ja noch das, ist ja was anderes, als herzugehen und sagen, ich habe die Deutungshoheit, ob das jetzt in Ordnung war, dass Israel den Iran angegriffen hat oder irgendwie sowas. Also das, finde ich, sind noch zwei verschiedene Paar Schuhe.
Deutschland ist ja ein Verbündeter der Vereinigten Staaten und Israel. Von daher, ich glaube einfach, also wir sind ja beide im journalistischen Milieu unterwegs. Und schreiben wir Journalisten nicht total oft, Politiker sollen mal normal sprechen und so, dass die Leute das verstehen. Und es gibt ja immer mehr Leute, die keine Lust mehr haben auf Politik. Es gab jetzt erst die Schlagzeile, dass Leute weniger Nachrichten lesen. Ist es nicht auch, weil sie auf dieses super differenzierte, austarierte keinen Bock mehr haben?
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass es sozusagen eine Abstufung gibt zwischen Basta-Mentalität und super ausdifferenziert. Und vor allen Dingen auch, mir geht es ein bisschen um die Tonalität dabei. Es ist so, es hört sich immer so raus, ich sage jetzt mal, wie das ist. Und damit ist aber die Debatte darum auch vorbei. Und das, glaube ich, ist in der Anmutung ein Stück too much. Deutschland hat nicht diese Deutungshoheit. So wichtig ist Deutschland einfach nicht. Und das ist das, woran ich mich reibe, weil ich einfach glaube, da gehen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Du hast natürlich recht. Wenn man sich jetzt kleiner machen würde, würden wir vielleicht auch hier sitzen und sagen, er sollte aber auch mal einen größeren Anspruch formulieren. Ne? Kritisieren ist halt auch immer ein bisschen billo. Also ist halt auch leicht.
Ist einfacher, als beim BDI eine Rede zu halten.
Ja, absolut. Was mich so ein bisschen fuchst ist, dass ich glaube, dass manchmal so Anspruch und Realität auseinandergehen. Also Außenminister und Kanzler sprechen nicht unbedingt mit derselben Stimme. Außenminister Wadefuhl kritisiert dann die USA öffentlich. Merz sagt, das war alles irgendwie in Ordnung. Auch andere in der Regierung stehen ja nicht immer komplett hinter Friedrich Merz.
Wenn man auf die Sozialdemokraten guckt, ist das nicht immer der Fall, wie jetzt einige Manifeste aus dem Bereich gezeigt haben. Aber die CDU steht jetzt schon mehrheitlich hinter Friedrich Merz, das würde ich schon so sagen. Und Joe Wadefuhl war jetzt eigentlich so.
Joe Wadefuhl.
Johann Wadefuhl wäre Johann natürlich korrekter, aber ich glaube, er nennt sich selber Joe Wadefuhl.
Okay, Joe Wadefuhl.
Der Staat, der war eigentlich ganz gut, der hatte irgendwie einen sympathischen Eindruck gemacht, hat ein paar Sachen gesagt. Irgendwie, ich glaube, es war auch so, dass man nach der Außenministerin Annalena Baerbock einfach nur aufgeatmet hat. Jetzt gab es so ein paar Aussagen, wo man sich so dachte, ist er richtig für den Job? Das war dann einmal dieses, er kann sich nicht vorstellen, dass Amerika einen Angriff auf den Iran startet, obwohl Merz genau was anderes gesagt hatte und obwohl es zu dem Zeitpunkt schon sehr vorstellbar war. Also speaking of differenziert, hätte er vielleicht nicht ganz so bastermäßig sagen müssen. Und dann,
oder es zeigt, dass die Deutschen einfach auch nicht informiert waren. Also sie sprechen weder mit einer Stimme, so, noch haben sie die Info.
Aber das als Außenminister dann so zuzugeben, ist ja irgendwie noch peinlicher, oder?
Ist obendrauf noch ungeschickt.
Schon. Und dann gab es nochmal die Aussage, bedauerlicherweise hat es jetzt diese militärische Aktion gegeben. Das hat er bei Berlin direkt gesagt. Da fragte man sich auch, okay, bedauerlicherweise, aber dein Chef, Friedrich Merz sozusagen, findet es eigentlich ganz gut. Sprecht ihr noch miteinander? Oder es sollte ja mal diese Außenpolitik aus einem Guss geben. So war das angekündigt. Und ich glaube tatsächlich, das waren so handwerkliche Fehler. Und Joe Wadephul war ja auch nicht die erste Wahl als Außenminister. Und da gab es schon einiges an Kritik an dieser ungelenken Wortwahl. Einige Kollegen haben da auch von der Fenchel-Tee-Diplomatie schon gesprochen.
Im Sinne von?
Das ist jetzt ein bisschen zu schwach aufgegossen sozusagen.
Aber würdet ihr in den Berliner Beobachterkreisen, also ist dann so jemand wirklich schon direkt angezählt? Also ich meine, wir reden jetzt auch da wieder über 50 oder 60 Tage. Also um dein Argument auch gerade aufzugreifen, ein bisschen Credit kann man ihm ja auch geben.
Das wäre menschlich auf jeden Fall fairer.
Das wäre menschlich in Ordnung, aber so tickt ihr da nicht.
Es gibt ja einige Journalisten, ich glaube, die sind unzufrieden, wenn sie nicht so einen Minister im Jahr stürzen.
Okay. Du hast eine Sache vorhin schon erwähnt, dass Friedrich Merz eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hat im Oval Office. Wir haben hier nochmal einen Auszug mitgebracht. Das war diese sehr schöne Situation. Ich glaube, Friedrich Merz saß so ein bisschen zurückgelehnt im Stuhl. Trump in der Kamera rechts, Friedrich Merz links, also wenn man auf die beiden so drauf guckt. Und dann hat Donald Trump ein bisschen Friedrich Merz beurteilt.
He's a very good man to deal with. He's difficult, I would say. Can I say that? It's a positive.
Go ahead.
You wouldn't want me to say you're easy, right?
No. Definitely not.
He's a very great representative of Germany. I think all we want is just going to have a good relationship.
Woran machst du fest, dass Merz eine gute Figur gemacht hat?
Na, an diesem Kompliment. Also netter geht's ja nicht von Donald Trump. Nein, ich glaube, er war sehr gut vorbereitet. Er hat ja lustigerweise...
Merz meinst du jetzt?
Friedrich Merz war sehr gut vorbereitet. Trump war, glaube ich, so, es war another day in the office. Ja. Ne? Der hatte ganz andere Sachen im Kopf.
Viele Termine.
So. Also er hat sich schon top vorbereitet. Er hatte dieses grandiose Geschenk, die Kopie der Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus Deutschland. Hat Trump auch sehr gefreut, obwohl er das Geschenk schon mal bekommen hatte, von einem ehemaligen Bild-Chefredakteur. Egal.
Na gut, da muss man dann sagen, Hausaufgaben sind gemacht worden.
Offenbar sind gemacht worden. Ja. So. Und ich glaube, das Kunststück war, dass man sich nicht geschämt hat beim Zugucken.
Aber
und dann waren alle Deutschen schon so, ach. Ja.
Aber das ist natürlich auch eine, wie würde man auf Englisch sagen?
Low bar.
It's a very low bar im Sinne von, das ist dann schon in Ordnung. Und wenn man jetzt wieder guckt, auch keine Überraschung, aber Augenhöhe ist das natürlich auch deshalb nicht, weil, also Trump redet ja über Merz. Und der sitzt daneben. Der verhält sich, glaube ich, ganz klug im Sinne von No und Yes. Und also ich sage dazu jetzt auch nicht viel.
Wenig Angriffsfläche.
Ja, genau. Aber es ist natürlich trotzdem, Augenhöhe sieht dann doch ein bisschen anders aus.
Auf Augenhöhe war es tatsächlich nicht, aber...
Es ist halt auch die Frage, ob das erwartbar ist. Ne?
Eben. Ich bin ja der Meinung, ein deutscher Bundeskanzler ist nicht auf demselben Level wie der amerikanische Präsident, der einfach für mich der mächtigste Mann der Welt ist. Und da spielen wir... momentan nicht mit.
Einen Punkt würde ich gerne noch machen, weil ich glaube, dass jenseits dessen, worüber wir jetzt reden, ist die Kommunikation, wie würde man modern sagen, aligned. Und wie gut sind Hausaufgaben manchmal
Kannst
gemacht?
Kannst du es mal auf
nicht.
Deutsch sagen?
Ist die Kommunikation aus einem Guss. Inwiefern ist das wirklich aus einem Guss? Es gibt, finde ich, trotzdem auch auf der Sachebene berechtigte Kritik an der Außenpolitik von Merz, die man üben kann. Ich erinnere mich zum Beispiel, Oktober 24, da war er natürlich noch nicht Bundeskanzler, hat er sich zum Ukraine-Krieg geäußert. Da ging es um die Frage, dass Russland aufhören soll, die ukrainische Zivilbevölkerung zu bombardieren.
Wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren.
Ich brauchte jetzt nicht extra sagen, dass daraus ja bekanntermaßen nichts geworden
daraus
ist.
Daraus ist nichts geworden bis zum heutigen Tag.
Fällt dir übrigens auf, finde ich so, das hat so einen ähnlichen Tonfall schon 24 wie dieser Drecksarbeits-O-Ton. Wir haben den am Anfang in der Collage auch drin gehabt. Das ist dieses, das muss jetzt so sein.
Mich hat das eher an Donald Trump erinnert, mit der zeitlichen Sanduhr noch dazu, 24 Stunden Zeit und dann ist Schluss.
Am ersten Tag sofort.
Genau, da hat sich Friedrich Merz, glaube ich, von inspirieren lassen. Da muss man schon sagen, du hast gerade gesagt, da ist nichts draus geworden. Man könnte jetzt sagen, er war damals natürlich in der Opposition und da tritt man immer ein bisschen lauter auf. Aber das ist jetzt natürlich ein Satz, den man ihm jedes Mal wieder vorhalten kann.
Ja, und dieses lauter Auftreten ist schon immer wieder auch das, wo man auch denkt, also wir haben auf der einen Seite so Drecksarbeits-O-Töne, auf der anderen Seite reden wir bei Außenpolitik eben auch über Diplomatie. Und momentan sehe ich Letzteres eben noch nicht. Also das ist so mein zweiter Kritikpunkt. Der erste ist Anspruch und Wirklichkeit, so ein bisschen gehen auseinander. Und das zweite ist, dass du beides bespielen können musst. Es ist ja manchmal vielleicht auch gut, mal auf den Tisch zu hauen, klare Aussagen, Machtanspruch formulieren, Ziele formulieren und so. Und trotzdem braucht es diesen diplomatischen Ton, glaube ich, gerade in den internationalen Beziehungen. Ich höre es nicht.
Aber hörst du es gar nicht? Ich glaube, das sind halt nur die Töne, die dann nicht so oft zitiert werden.
Die wir hier nicht
einspielen. Weil böse Journalisten halt am liebsten so das knackige Zitat nur verwenden, ne?
Ja. Was ich mich frage ist, verliert er nicht eigentlich was dadurch, dass er so auftritt? Also wäre es nicht besser, leiser ab und zu aufzutreten? Oder warum macht er es? Was ist das Kalkül dahinter?
Wir haben ja schon am Anfang gesagt, also Friedrich Merz will das wiederherstellen, was in der Amtszeit von Olaf Scholz sehr gelitten hat, und zwar die Führungsrolle von Deutschland in Europa, respektive der EU. Und ich glaube, da ist es nicht so schlecht, wirklich mit klaren Aussagen, mit markanten Sätzen voranzugehen.
Die internationale Presse ist ja tatsächlich auch ganz zufrieden, aber hängt es jetzt daran, dass Merz so super ist, oder ist es der Abgleich zum Scholzen vorher?
Das ist jetzt natürlich so ein bisschen die böse Variante, aber ich würde schon sagen, Olaf Scholz hat Friedrich Merz leider ein gutes Sprungbrett geliefert, um außenpolitisch zu performen, weil, wenn man ehrlich ist, an Scholz-Auftritte, also sei es beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro im Jahr 2024, als auch einer seiner letzten Auftritte außenpolitisch war der EU-Gipfel in Brüssel im März, da kann man sich eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Also man hat sich damals ein bisschen lustig drüber gemacht, weil seine Verabschiedung war passenderweise tschüss.
Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, auch bei Merz wird man sich an die Gipfel möglicherweise nicht mehr erinnern.
Hast du natürlich recht.
Jetzt so präsent, weil Kanada G7-Gipfel hat die Bilder geliefert, da hat er diesen Drecksarbeits-O-Ton abgegeben und so, da hat man dann so ein bisschen vielleicht noch mehr Erinnerungen.
Aber Politik ist ja auch Bilder und
ja,
für die
ja, ja.
hat Friedrich Merz schon gesagt. Also sowohl bei Trump als auch mit Starmer, Macron, Zelensky.
Stimmt, ja. Wenn man da jetzt mal einen Strich drunter zieht, dann sind wir beide uns ja wahrscheinlich einig darin zu sagen, die deutsche Außenpolitik hat sich klar neu ausgerichtet. Richtung Stärke zeigen, die dann wiederum dafür sorgt, dass Frieden, Demokratie, Wohlstand daraus folgen. Und das ist schon neu, klarer, eine saubere Positionierung.
Genau, also es ist so eine Mischung aus der wertegeleiteten und der interessegeleiteten Außenpolitik, also beides so die Klassiker. Es ist betont transatlantisch, also das Deutschland ja immer seit den 50er Jahren, aber es ist Friedrich Merz sehr wichtig. Es ist proeuropäisch und es ist pro-ukrainisch, wenn man so möchte. Also auch die Unterstützung der Ukraine gegen Russland ist ein absolutes Anliegen dieser Regierung.
Was ja auch nicht ganz so einfach ist. Es ist ja auch ein Spagat. Also auf der einen Seite zu sagen, wir haben ein gutes Verhältnis zu den Amerikanern und auf der anderen Seite mal zu sagen, wir als Europäer / Deutsche haben irgendwann auch wieder eine eigene Armee, die so stark ist, dass sie auch eingreifen kann. Ich glaube, das ist so, wenn man sich fragt, was meint Merz denn auch mit von schlafender Mittelmacht zu führender Mittelmacht, dann kann man das daran, glaube ich, auch ganz gut festmachen. Darum geht es.
Richtig. Und wer da noch ein paar Zahlen will, möge sich mal angucken, was die USA für ihr Militär ausgibt und ja, die EU-Staaten. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, die USA investieren mehr in ihr Militär als alle EU-Staaten zusammen. So war es jedenfalls die letzten Jahre.
Jetzt war ja zumindest vor dem NATO-Gipfel, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, zumindest schon vorher festgelegt, dass eben dieses 5%-Ziel festgelegt werden soll. Also, dass die EU-Staaten 5% des eigenen Bruttoinlandsproduktes in diese Sachen.
Verteidigungsrelevanten Ausgaben.
Ja, genau, weil es nochmal aufgeteilt ist. Das eine ist Infrastruktur, das andere ist Militär, aber insgesamt sind es 5%. Hast du Sorge, dass, wenn wir jetzt sagen, Außenpolitik ist wichtig, der Merz inszeniert sich so, positioniert sich so, vielleicht gehen Anspruch und Realität auseinander, vielleicht ist Rhetorik manchmal noch nicht gut abgestimmt, aber dass andere Themen hinten rüberfallen, für die Menschen die CDU ja auch im Inland, in Deutschland gewählt haben?
Ja, das ist nicht nur eine Sorge, es ist eine Kritik von mir an dieser Regierung, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Friedrich Merz sich gerade noch so für die Innenpolitik interessiert. Und ich glaube, man
die
kann
ist auch
halt
immer
schon,
mühseliger.
Die ist immer mühseliger, es gibt weniger Applaus, es gibt weniger tolle Bilder, aber auch dafür oder vor allen Dingen dafür, also wer wählt denn bitte für Außenpolitik? Gut, die Wähler des BSW und es ist auch in Ordnung. Aber auch dafür wurde die CDU/CSU gewählt, wenn man sie dann gewählt hat. Die Leute leiden immer noch unter den gestiegenen Lebenskosten, der Lebensmittelinflation, dem knappen Wohnraum. Das kann man jetzt alles nicht in 2 Wochen wieder gut machen. Aber trotzdem gibt es halt schon auch noch drängende Probleme in Deutschland, die Leute mehr beschäftigt, mitunter als der nächste NATO-Gipfel. Ich habe mich sehr erschrocken über die Bilder vom Wochenende. Da gab es wieder einen islamistischen Aufmarsch in Berlin. Die Taliban-Flagge wurde geschwenkt vom Reichstag. Finde ich jetzt nicht sonderlich schön.
Jetzt kann man aber auch sagen, ist auch nicht die Agenda des Bundeskanzlers, wenn in der Stadt Berlin so eine Demo ist. Also da müssen
ja,
sich dann
aber,
andere...
Ja, aber in Berlin regiert ja auch die CDU, ne? Vielleicht kann Friedrich Merz seinem Kollegen Kai Wegner ja mal einen Tipp geben. Hey, du hast da ein paar Mittel mit dem Versammlungsrecht und so weiter. Das hat man das Gefühl, es fällt gerade so ein bisschen runter oder es ist alles outgesourced an sein Team. Und das Team ist aber nicht der Kanzler.
Jetzt kann man ja sogar noch argumentieren, dass diese starke Positionierung als Außenpolitiker möglicherweise ein Bild aufbaut von Friedrich Merz als starke handelnde Persönlichkeit. Auch das kann ja sein Image nach innen, auch wenn er da vielleicht gerade nicht so viel sich positioniert, trotzdem prägen.
Ich glaube, du hast da einen Punkt. Es erinnert mich auch an, der Vergleich würde Friedrich Merz jetzt nicht so gut gefallen, an die Amtszeit von Angela Merkel. Also die
Nein,
war
dieser
ja,
Vergleich würde ihm nicht gefallen.
Auf die Bilanz der Merkel-Jahre blickt man jetzt sehr kritisch zurecht. Aber in ihrer Amtszeit hatte Merkel ja wirklich so eine strahlende, also gerade so in der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit, war sie so die Verteidigerin der freien Welt. Damals war Donald Trump dann zum ersten Mal Präsident und sie war wirklich auf Augenhöhe mit Trump, Barack Obama, Wladimir Putin, sie hatte diese teilweise Despoten dann wirklich unter Kontrolle. Und diese Stärke, die sie außenpolitisch hatte, hat sie, glaube ich, auch innenpolitisch gestärkt. Also einige erinnern sich vielleicht wirklich an das Gefühl, so Mutti Merkel regelt das schon. So wer mit Putin kann, kann auch Corona. Würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben, aber so war das Gefühl. Sie hat ja ganz oft wirklich wahnsinnig hohe Zustimmungswerte, von der die CDU heute nur noch träumen kann.
Woran messen wir denn, ob Außenpolitiker Friedrich Merz erfolgreich ist, / dann war?
Das ist eine gute Frage. The bar ist ein bisschen low. Einmal, wenn er sich nicht ständig blamiert und...
Das ist wirklich low. Ja, damit dürfen wir uns
aber
nicht zufrieden
geben. Aber
ich meine,
wir hatten schon mal, es war jetzt nicht die Kanzlerin, aber Außenministerin, die Russland aus Versehen den Krieg erklärt hat, man erinnere sich. Auch Scholz hat sich mal neben dem Abbas, der hat gesagt, dass Israel einen Holocaust macht und Scholz Scholz stand daneben und hat nichts gesagt, hat sich nur so stumm geärgert. Ich glaube, es wäre Friedrich Merz nicht passiert. Also schon mal, wenn er im Auftreten solide ist, ist das schon so die halbe Miete. Und halt, also jetzt mal ernsthaft, wenn er halt wieder ein Ansprechpartner ist für die Vereinigten Staaten, für vielleicht auch China, Russland, also ein Ansprechpartner in der EU. Ich glaube, viel mehr kann man nicht erwarten.
Ich glaube, für mich wäre es noch ein Punkt zu sagen, ja, dass die EU/Deutschland militärisch eingreift, wird jetzt auch ein bisschen dauern, weil man das aufbauen muss. Aber in der Hoffnung, dass Friedensverhandlungen eine Rolle spielen, wäre es, glaube ich, gut, wenn die EU einen Platz am Tisch dieser Friedensverhandlungen hätte. Und zwar als wirkliche Stimme, die gehört wird, nicht am Katzentisch. Weil wenn man dann hergeht und sagt, innerhalb der EU hat Deutschland einen Führungsanspruch und den wollen sie jetzt wieder anders wahrnehmen, dann ist das so mittelbar, unmittelbar, hat man dann schon einen Einfluss. Und ich finde, daran kann man es schon irgendwie messen. Und ich glaube, das ist auch das, was Friedrich Merz vielleicht ein Stück meint, wenn er sagt, von der Schlafenden zur dann erwachten oder führenden Mittelmacht irgendwie zu kommen. Und wahrscheinlich muss man dann fairerweise sagen, viel mehr wird auch nicht gehen.
Nee, genau. Und vielleicht nochmal ein Gedanke zu der schlafenden Mittelmacht. Also Deutschland hatte sich in Brüssel ja schon so das Klischee entwickelt, the German vote. Also man hat sich jetzt, wenn wir auf die technische Ebene gehen, bei Abstimmungen dann so oft enthalten, was halt einer Blockade nahe kommt oder gleich kommt, dass man da nicht mehr von einer Führungsrolle Deutschland sprechen kann. Und ich glaube, das möchte Friedrich Merz jetzt schon anders machen.
Muss er Sorge haben vom SPD-Parteitag am Wochenende?
Muss Lars Klingbeil Sorge haben?
Als SPD-Chef und Finanzminister vielleicht mehr als Friedrich Merz, oder?
Schon, also da jetzt gerade was so Themen angeht wie Wehrpflicht und so, da muss jetzt, glaube ich, die Union abwarten, was bei der SPD passiert. Aber für die SPD-Spitze selber, also namentlich Lars Klingbeil, ist das, glaube ich, die müssen sich jetzt mehr Gedanken machen, weil das Programm, was sie jetzt eigentlich mittragen mit der CDU, das teilen so sehr hörbare Stimmen wie Ralf Stegner und der ehemalige Fraktionschef Rolf Mützenich eher weniger. Die sind da mehr auf so einem pazifistischen Vibe und auch bei der Basis kommt es ja alles nicht so gut an.
Kann vielleicht auch ein schönes Thema, schön in Anführungszeichen Thema werden, wenn wir nächste Woche Donnerstagabend, 3. Juli, mit NZZ Machtspiel Live in Essen sein werden, als ehemalige, im Ruhrgebiet befindliche SPD-Hochburg. Kann schon auch sein, dass die Menschen es da auch nächste Woche noch beschäftigt.
Das ehemalig war jetzt ein bisschen traurig für die Sozialdemokraten.
Absolut, aber ich glaube, es ist realistisch.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Diese Woche mit Beatrice Achterberg
und Sven Preger. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Am besten per Mail machtspiel@nzz.de.
Links findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche am Donnerstag wieder da. Bis dahin, tschüss, tschüss.
Tschüss.